SRF 3.
Nach der Geiselnahme auf den Golanhöhen, UNO-Blauhelmsoldaten und syrische Rebellen bekämpfen sich. Wegen Verlusten mit dem Briefversand, die Post will die Preise schon bald erhöhen. Das Wetter am Nachmittag recht freundlich, im Flachland ziemlich sonnig, morgen oft bewölkt und gebietsweise Regen. Info 3 am Mikrofon sind Andi Lüscher und mit der Nachrichtenübersicht Pascal Schmitz.
Auf den Golanhöhen sind Kämpfe zwischen syrischen Rebellen und philippinischen UNO-Soldaten ausgebrochen. Die Blauhelme seien angegriffen worden, sagte ein Sprecher der philippinischen Armee. Einige der UNO-Soldaten hätten ihren Posten verlassen können. 30 weitere Männer seien in den Schusswechsel mit den Rebellen verwickelt gewesen. Es wird vermutet, dass die Al-Nusra-Front seit 2 Tagen 72 philippinische UNO-Blauhelme auf den syrischen Golanhöhen belagert. Weitere 44 Mitglieder der UNO-Beobachtermission soll die Miliz gefangen genommen haben. Dabei handelt es sich um Soldaten der Fidschi-Inseln. Die Blauhelmsoldaten beobachten auf den Golanhöhen den Waffenstillstand zwischen Israel und Syrien. Dringt die CVP mit ihren Kernanliegen im Parlament in Bern nicht durch, will sie Volksinitiativen lancieren. Das hat der Sommerparteitag im luzernischen Sempach beschlossen. CVP-Präsident Christoph Darbele sagte allerdings, Initiativen seien für die CVP das letzte Mittel. Und die CVP wolle sich vor allem mit 3 Themen positionieren: der Abschaffung der Krankenkassenprämien für Kinder und der Sicherung des Wohlstandes und der Arbeitsplätze. Richtung SVP sagte Darbele, eine Schweiz, die das Asylrecht abschaffen wolle, sei nicht die Schweiz der CVP. Auch habe die Schweiz ein außerordentliches Interesse am Völkerrecht. Der Linken warf Darbele vor, eine totale Verstaatlichung anzustreben. Burma hat im Frühjahr zum ersten Mal seit mehr als 30 Jahren eine Volkszählung durchgeführt und nun die Zahlen veröffentlicht. Diese sorgten für eine kleine Überraschung, denn das Land zählt rund 9 Millionen Einwohner weniger als angenommen, nämlich rund 51 Millionen. Im Vorfeld der Volkszählung hatte es eine Kontroverse in Burma gegeben. Denn eine der 41 Fragen, die den Einwohnern bei der Zählung gestellt wurden, bezog sich auf die ethnische Zugehörigkeit. Dabei hatten die Angehörigen der muslimischen Minderheit der Rohingya nicht die Möglichkeit, ihre Zugehörigkeit anzugeben. Im südafrikanischen Königreich Lesotho haben Soldaten mehrere Regierungs- und Polizeigebäude umstellt. Dabei handelt es sich anscheinend um einen Putschversuch, berichtet ein südafrikanischer Nachrichtensender. In der Hauptstadt Maseru seien auch Schüsse zu hören gewesen. Zuvor hatte die Polizei eine Demonstration gegen die Regierung verboten, die am Montag hätte stattfinden sollen. Lesotho ist gänzlich von der Republik Südafrika umgeben und völlig von der Wirtschaft des großen Nachbarn abhängig. Die meisten der rund 2 Millionen Einwohner leben in großer Armut. Das Wetter. Am Nachmittag scheint im Flachland oft, in den Bergen und im Süden teilweise die Sonne. Nur lokal fällt heute Regen. Morgen ist es häufig bewölkt und gebietsweise nass bei 18 bis 22 Grad im Norden und 25 Grad im Süden.
Info 3 Mittag.
Briefe schreiben, das war einmal. Kein Wunder also, ist das klassische Geschäft mit dem Briefversand defizitär. Ein Problem, das die Schweizerische Post lösen muss. Sie setzt deshalb zunehmend auf neue Geschäftsfelder. Und sie will die Preise für die Briefpost schon bald erhöhen. Das sagte Postchefin Susanne Ruf in der Samstagsrundschau von Radio SRF. Der Beitrag von Klaus Bonanomi.
Briefe und Zeitungen austragen, das wird auch in Zukunft einen Großteil der Postangestellten beschäftigen, erklärt Postkonzernchefin Susanne Ruf.
Das klassische Postgeschäft, auch das ändert sich. Natürlich hat es immer noch einen riesen Anteil, 2,3 Milliarden Briefe, ist nicht nichts. Zeitungen sind auch immer noch da, obwohl sie zurückgehen. Wir müssen aber das neue Gebiet, das Gebiet, das eben in der digitalen Welt ist, ebenso anpassen.
Denn auch im ersten Halbjahr haben die Briefträger etwas weniger Briefe verteilt, -2% etwa. Und das heisst für die Postchefin:
Im Privatkundenbrief sind wir ganz klar defizitär. Ist mir klar, dass wir keine Preiserhöhung wollen, aber wir müssen auch klar sein, wir haben einen Grundauftrag und den müssen wir zahlen. Ich habe mit dem Preisüberwacher eine Verhandlung geführt. Wir haben miteinander hin und her gefightet. Und wir haben die Lösung gehabt, es passiert gar nichts bis Anfang 2016. Aber ich sage Ihnen, es muss etwas gehen.
Und das bedeutet im Klartext wohl, im Frühling 2016 werden die A-Post- und die B-Post-Briefmarken teurer.
Ich mache auch nicht einfach Preiserhöhung, weil es lustig ist, sondern weil es nötig ist.
Denn es gehe darum, dass das defizitäre Briefgeschäft wieder in die schwarzen Zahlen komme, so Susanne Ruf. Es könne nicht sein, dass ein Geschäftsbereich der Post dauerhaft rote Zahlen schreibe, verteidigt sich die Konzernchefin.
Wir sind keine Gewinnmaximierung, um Gottes Willen. Ich habe lange genug in Börsenquotierten geschafft. Wir sind auf einer sehr fairen Gewinnspanne, wo wir sagen, wir können unsere Investitionen decken, wir können unsere Mitarbeiter beschäftigen. Wir haben eine hohe Kundenzufriedenheit und eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit. Und die, das ist viel wichtiger. Aber wir müssen ändern.
Ändern wird sich auch das Poststellennetz. Weniger eigene Filialen, dafür mehr Postagenturen in Tankstellen und Läden.
Zugangspunkte, also wie man Zugang, den man zur Post hat, kann man eigentlich, ist immer konstant, aber es verändert sich analog der Kundenbedürfnis. Das ist mir wichtig. Wenn sich der Kunde ändert, und das tut er, wir wissen alle, wir wohnen heute zum Teil nicht mehr dort, wo wir arbeiten, wir haben anderes Verhalten, wir nehmen viel mehr mobile Geräte, das ist eine starke Verhaltensänderung und die muss man als Dienstleister und das ist Post anpassen.
Freilich, nicht alles, was die Post im Digitalgeschäft anpacke, sei erfolgreich. Das gibt auch Konzernchefin Ruf zu.
Wenn man Versuche macht, fliegt man bei den einen auf die Nase, bei den anderen ist man erfolgreich. Das ist genau der Punkt, wo wir jetzt drin sind. Wir müssen viel Bälle in der Luft haben und der eine ist nachher der, der erfolgreich wird und der andere nicht. Und wichtig ist, probieren, testen, messen, abstellen, wenn es nicht ist.
Der Wandel vom Briefträger zum digitalen Dokumentenmanager dauert also an. Versuche und Rückschläge gehören zu diesem Wandel dazu.
Klaus Bonanomi. Und nun eine wichtige Meldung von Viaswiss. Vorsicht in der Region Aargau auf der A1 Richtung Zürich zwischen Mägenwil und der Verzweigung Bierfeld besteht Gefahr durch Personen und Gegenstände auf der Fahrbahn.
Info 3 Mittag.
Waldbesitzer im Schweizer Mittelland haben ein Problem. Es gibt viel zu viele Buchen. Oder besser gesagt, es gibt mehr Buchen, als sie auf dem Holzmarkt verkaufen können. Deshalb verlieren die Waldbesitzer Geld. Nun wollen sie mit dem Projekt «Bauen mit Holz» einen neuen Markt erobern. Der Beitrag von Stefan Ulrich.
Die Förster lassen der Natur seit etlichen Jahren freien Lauf und davon profitiert die Buche. Sie ist nämlich der klassische Laubbaum des Mittellandes. Dafür verschwindet die Rottanne nach und nach. Mehr Buchen im Wald, das heißt aber auch mehr Buchenholz auf dem Markt. Doch dieser Markt will die Buche nicht. Förster Gerhard Wenzinger aus Endingen.
Wir haben bei der Buche wirklich das Problem, dass der Markt den Preis nicht hergibt. Das heißt, wir haben nur noch wenig Kostendeckung, wenn wir Buchen ernten.
Der Grund für die Misere? Was früher aus Massivholz war, zum Beispiel Möbel, ist heute aus Plastik oder Metall. Deshalb wird das Buchenholz heute verheizt oder zu Spanplatten verarbeitet. Schade um das gute Holz, finden nun Waldbesitzer aus der Nordwestschweiz. Sie haben das Projekt «Bauen mit Buche» lanciert. Sie wollen das Buchenholz so verarbeiten, dass es die Bauwirtschaft verarbeiten könnte. Buchenholz sei nämlich sehr fest und eröffne ganz neue Möglichkeiten, sagt Projektleiter Stefan Vöckli.
Wir sehen hier eine Möglichkeit, konstruktive Elemente aus Buche herzustellen. So könnte man zum Beispiel in gewissen Konstruktionen Stahl und Beton ersetzen durch Buche, wo man heute mit der Fichte zum Beispiel nicht mehr weiterkommt, aus Festigkeitsgründen.
Mit Buchenholz könnte man sogar Hochhäuser bauen, sagt Stefan Vöckli. Aber dazu muss man es speziell zubereiten. Das Holz kann nur gepresst und verleimt verwendet werden. Die Anlagen dafür sind teuer und in der Schweiz gibt es sie noch nirgends. In der Sägerei Korba im Kanton Jura läuft ein Pilotversuch. Patrick Korba, Direktor der Sägerei, ist aber noch gar nicht sicher, ob er wirklich Millionen von Franken investieren will.
Ob wir dann technisch und finanziell auch im Preis sind und die Qualität herstellen können, was es braucht, da müssen wir noch ein paar Sachen checken.
Also prüfen, ob die Bauwirtschaft das Buchenholz tatsächlich will. Und das ist nicht sicher. Auf dem Bau dominiert heute nämlich das Fichtenholz. Dass man mit Buchenholz neue Möglichkeiten hätte, müssen Planer, Architektinnen, Bauherren und Zimmerleute erst realisieren. Und auch wenn sie das tun, ist noch immer nicht sicher, dass sie dann auch wirklich das einheimische Bau-Buchenholz kaufen würden. Dieses wäre nämlich nicht billig. Gegen die Konkurrenz aus dem Ausland hätte es einen schweren Stand.
Info 3 Mittag.
Die wichtigsten Politiker der Europäischen Union kommen am Nachmittag in Brüssel zusammen. Am EU-Sondergipfel fällen die Staats- und Regierungschefs zentrale Personalentscheide. Wer folgt auf EU-Ratspräsident Van Rompuy und wer tritt in die Fußstapfen der Außenbeauftragten Ashton? Die Wahl beeinflussen könnte die verfahrene Lage in der Ostukraine. Und in diesem Zusammenhang müssen die EU-Politiker auch entscheiden, ob sie die Sanktionen gegen Russland verschärfen wollen. Aus Brüssel, Oliver Washington.
Natürlich wolle niemand schärfere Sanktionen gegen Russland, sagt Michael Lee, und trotzdem sieht er keine Alternative. Nicht reagieren würde bedeuten, den russischen Einmarsch in der Ostukraine zu akzeptieren.
The European Union has no alternative than to impose stronger sanctions.
Zwar vertrete die EU unterdessen eine gemeinsame, harte Haltung gegenüber Russland, trotzdem sei der Ukraine-Konflikt bestes Beispiel, dass die bisherige EU-Außenpolitik gescheitert sei. Die EU habe versucht, mit wirtschaftlichen Anreizen die Nachbarstaaten zu Reformen zu motivieren, zum Aufbau von rechtsstaatlichen Strukturen beispielsweise. Ziel sei eine Stabilisierung der Länder rund um die EU gewesen, doch sei diese Politik gescheitert.
It's now abundantly clear that this policy has failed.
Lee ist guter Kenner der EU-Außenpolitik. Heute arbeitet er für den amerikanischen Think Tank German Marshall Fund. Früher war er Generaldirektor der EU-Abteilung für Erweiterung. Vor dem Hintergrund dieses Scheiterns fordert er, dass die EU mit der Wahl des neuen EU-Außenbeauftragten auch die Außenpolitik neu definiere. Sie müsse gemeinsame Ziele festlegen und eine strategischere Außenpolitik entwickeln. Noch heute verfolgen verschiedene EU-Länder oftmals unterschiedliche Ziele. Bei der Ukraine beispielsweise sprechen sich Einzelne für, andere gegen einen EU-Beitritt aus. Nun sei es prioritäre Aufgabe des neuen EU-Außenbeauftragten, eine solch neue Politik zu entwickeln. Wichtig sei eine erfahrene Persönlichkeit, jemand, der zwischen den Hauptstädten Europas vermitteln und den Russen und Amerikanern die Stange halten könne.
That is the kind of profile that is needed for the High Representative.
Doch gibt Lee zu bedenken, je stärker Brüssel, desto mehr Einfluss müssen Berlin, Paris oder auch London abgeben. Dazu waren sie bis anhin nicht bereit. Es würde deshalb nicht überraschen, wenn sie sich auch jetzt wieder für eine weniger erfahrene Persönlichkeit entscheiden.
Das war Info 3, News und Hintergründe online unter srf.ch/news. Verantwortlich heute Andi Lüscher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.